Hey, ich bin Alex, du hörst Digitale Optimisten und heute haben wir die Investorin des Jahres 2023 hier zu Gast. Diese Ehre hat unser Gast nämlich bei den German Startup Awards gewonnen und der Name dieser Investorin des Jahres ist Tina Dreimann. Sie hat den Business Angel Club Better Ventures aufgebaut und sie investiert mit über 60 Business Angels, einer davon bin ich, in Impact Startups. Das können Climate Tech Startups sein, aber auch Bildung, Abfallmanagement und viele andere Bereiche, die die Welt hoffentlich ein bisschen besser machen. Mit Tina spreche ich über das Fressen und die Moral. Also ob klimafreundliche Startups jetzt nicht extrem leiden, wenn Konsumenten und aber auch entscheidende Unternehmen ihren Gürtel enger schnallen müssen. Tina verrät uns ihre neuesten Investments und natürlich brainstormen wir die besten Geschäftsideen im Impact-Sektor und darüber hinaus. Einzige Prämisse ist, bitte klaue diese Geschäftsideen. Jetzt habe ich genug geredet. Hier ist mein Gespräch mit Tina Dreimann von Better Ventures. Tina, willkommen bei Digital Optimisten.
Hallo und guten Morgen.
Guten Morgen. Du bist Gründerin eines Business Angel Clubs, der heißt Better Ventures und der investiert in Impact Startups. Und ich habe mir im Vorfeld ein paar Sachen von dir durchgelesen und du hast einen ganz spannenden Satz gesagt. Und das ist meine Markus Lanz Einleitung zu diesem Interview. Ja, du siehst es schon. Dieser Satz lautet, man darf Profit nicht über Impact stellen. Impact ist der wahre Profit. Was meinst du damit?
Naja, also für mich ist das Wichtigste als Investorin, welche Welt schaffen wir. Ne? Also es ist wie ein kleiner Wahlzettel. Jedes einzelne Investment ist eine Stimme für unsere Zukunft. Und verstehe mich nicht falsch, ne? Wir kombinieren beides, Impact plus Return. Du kannst aber nicht weiter als Investor oder auch als Gesellschaft von der Welt leben. Ne? Also es war kürzlich erst wieder Planet Earth Overshoot Day. Wir nutzen mit unserer Gesellschaft 1,7 Planeten pro Jahr. Und das ist jetzt so das 1x1, ne? Es ist einfach 0,7 zu viel, Punkt. Die Rechnung geht nicht weiter aus. Das heißt, ich wünsche mir und ich arbeite an einer Transformation in der Wirtschaft, dass wir wegkommen von Geschäftsmodellen, die von der Erde und auch Gesellschaft leben, hin zu integrierten Modellen, wo beides vereint ist. Und das Coole ist, mit Better Ventures und unseren Investments, du siehst es, diese Firmen gibt es bereits. Und die müssen jetzt schnell wachsen, weil die Zeit bei vielen Themen tatsächlich auch sehr knapp ist und die Hütte brennt und gleichzeitig auch in die Breite getragen werden. Und das macht wahnsinnig viel Spaß.
Mhm. Ja, lass uns auch auf das Thema VC, Venture Capital, Wagniskapital, klimapositive Investments mal draufklicken. Ich hab mir ein paar Zahlen angeschaut im Vorfeld und habe gesehen, dass das Klima für Venture Capital, also Wagniskapital, also Investments in Startups doch ganz schön Schwierigkeiten gerade hat. Ende Q2 2023 haben Venture Capital Funds weltweit ungefähr 50% weniger in Startups investiert als im gleichen Zeitraum 2022. In Europa ist die Zahl sogar um 66 gefallen. Wie nimmst du die Stimmung wahr am Markt für Geld für Startups?
Erstmal als Optimistin vorweg, egal mit welchem sehr erfahrenen, weißhaarigen Investor du redest, er wird dir bestätigen, dass Krisenzeiten die besten Investments waren. Ne? Also im Sinne von, das war meine beste Vintage damals. Also jetzt ist eine sehr gute Zeit zu investieren. Gleichzeitig sind wir alle Menschen und investieren es auch emotional. Die aktuelle Lage macht unruhig, sie macht Angst. Ne? Also gestartet mit Ukraine, du hast es auch damals bei unserem Impact Angel Club Better Ventures gesehen. Erstmal so, oh Mist, was passiert? Als erstes muss ich mich um mein Unternehmen kümmern, ums Portfolio, dass die stabil stehen. Und dann war definitiv auch diese Aussage im Raum gestanden, ich warte jetzt erstmal ab und guck, was passiert. Und das ist genau das, was eben im Markt passiert ist. Leute warten und halten Geld zurück. Und natürlich haben sich auch die Dynamiken unter den einzelnen Asset-Klassen verändert. Und gleichzeitig waren wir aber sehr glücklich bei Better Ventures, weil der dritte Punkt, der genannt wurde, also wir haben damals auch eine Umfrage mit unseren Angels gemacht, war klar, Impact jetzt erst recht. Na, und wir wollten letztes Jahr 16 Investments machen, 15 sind es dann geworden. Es gab in der Zwischenzeit, so im Sommer, habe ich mir echt Sorgen gemacht, so werden wir dieses Jahr überhaupt investieren, was passiert noch etc. Hatte auch meine schlaflose Nächte und am Ende waren wir da, wir haben ganz tolle Investments gemacht und 12 dieser 15 waren überzeichnet. Ne? Das zeigt auch diesen Schwenk und diesen Trend hin zu den wichtigen Themen, die wirklich unterstützt werden müssen.
Das ist, glaube ich, ein spannender Punkt, denn wenn man sich den Markt mal für klimapositive Investments mal oder Climate Tech mal anschaut, dann gibt es ganz tolle Erfolgsbeispiele, auch aus Deutschland, ja, Enpal, 1.5 und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Beispiele, die ja Venture Capital und Startup typisch auch nicht so gut funktionieren. Ich habe mal drei rausgesucht. Infarm war ein deutsches Climate Tech Unicorn, hat die Hälfte seiner Leute entlassen, leidet an sehr hohen Energiekosten. Das waren die, du weißt das, die
vertikalen
Supermärkte, ne? Vertical Farming, genau. Tier, der Mobilitätsdienstleister, hat, man hört es zumindest, große Probleme, eine Finanzierungsrunde zu bekommen. Beyond Meat, die angefangen haben mit alternativem Fleisch, deren Börsenwert ist um 66% eingebrochen seit dem letzten Jahr. McDonald's ist übrigens stabil an der Börse. Mhm. Ja, das hat mich so ein bisschen, und das hat mich zur Frage gebracht. Bertolt Brecht hat mal gesagt, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Hast du das auch mal gedacht, dass das eventuell so ein Zeitpunkt sein könnte, wo das Geld nicht mehr so fließt, dass Impact-Startups es ein bisschen schwerer haben, vielleicht gar nicht nur beim Investoren, sondern auch am Supermarktregal gekauft zu werden, ne? Oder in der Einkaufsabteilung von einem Unternehmen, dass da auch eine neue Realität eintritt. Ja. Oder sehe ich das falsch?
Nee, du siehst es genau richtig. Ich meine, du arbeitest auch selber im Retail. Krisenzeiten führen dazu, dass Konsumenten ihr Verhalten verändern und auch vorsichtiger werden. Das sind natürlich alle Trends, die auch Startups beeinflussen. Lustige Anekdote zu McDonald's. Wir haben letztes Jahr mit der Universität Hannover ein Projekt gemacht zu Chancen in der Krise und sie analysieren lassen, welche Startups oder Firmen haben in den letzten Krisen gewonnen und McDonald's war auch dabei. Ne? Also ein niedriger Preis. Wir haben ganz unterschiedliche Gesichter in der Gesellschaft und auch Möglichkeiten, sich Dinge zu kaufen. Und auch hier im Eishockeyverein, es gibt Leute, die Angst haben, weniger ausgeben, Geld zurückhalten, das geplante Bad nicht bauen. Also auch der Konsumrückschritt ist ein Thema. Wirkt sich auch auf die Investments aus, indem die Experten und auch die einzelnen Funds härtere Grenzen ziehen. Ne? Also es gibt da draußen Funds, die sagen, okay, gar keine Consumer-Produkte gerade mehr. Das ist schade, weil es gibt natürlich auch ganz tolle, die auch stark wachsendes Potenzial hätten, aber da ist halt einfach eine klare No-Go-Entscheidung und Grenze. Also auch wir als Investoren reagieren auf den Markt und müssen gucken, wo ist es jetzt sinnvoll, Geld zu allokieren.
Gibt es Felder, die du besonders spannend findest, auch in so einer Phase, die vielleicht sogar Aufwind haben? Ich meine, wir haben ja Beispiele, ja? Also die Solarindustrie, Solar-Startups haben enormen Aufwind. Es gibt ja immer noch weiter viele zugrunde liegende Faktoren. Der demografische Wandel ändert sich nicht, ja? Auch da gibt es irgendwie, ist auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle. Gibt es Segmente, die du besonders spannend findest gerade?
Genau, so was sind meine Lieblingsthemen? Mein Herz hat schon immer für den Planeten geschlagen. Erdkunde-Leistungskurs gehabt. Das sind die Felder, die jetzt brennen. Das sind die Problemfelder, auch wenn du World Economic Forum Global Risk Report anschaust. Und das Tolle an den Startups ist, gerade wenn du so ein Lean-Startup denkst, Unternehmer und Unternehmerinnen bauen aus Problemen Lösungen, ne? Problem-Solution und dann ein skalierbares Geschäftsmodell. Und ich brauche jetzt nur in unser eigenes Portfolio zu gucken, um dir Beispiele zu geben, was wirklich schnell skaliert. Ne? Und wir sind jetzt erst seit drei Jahren unterwegs. Solar ist definitiv ein Thema, ne? Die erneuerbaren Energien. Spannend ist, dass auch in unserem Angel Club die Wichtigkeit von Energie als Investment fällt, von ursprünglich Platz 8 auf Platz 2 vorgeschossen ist. Und also da hat sich die Sichtweise komplett drauf verändert und die skalieren wahnsinnig schnell. Und also sowohl wirklich auch die Hardware, wie von Infravoltaik oder vertikalen Solarinstallationen. Gibt es tolle Unternehmen, die im Jahr 1 schon Millionenumsatz machen und profitabel sind. It's crazy. Und ich freue mich besonders für die. Gleichzeitig natürlich auch Energieeffizienz, wie 42 Watt, wahnsinnig schnell in den Markt gekommen. Und was auch besonders heraussticht und jetzt noch, ich sag mal, wirklich abgeht, sind Tech-Innovationen. Also Tech-Innovationen für zum Beispiel Materialien oder auch für Zusatz, für Rohstoffe, für Nahrung. Eins unserer oder eins meiner ersten Investments war Kinder. Kinder Biotech, die fermentierte Proteine in kleinen Bioreaktoren machen und dadurch die eben eine lokale Produktion ermöglichen. Also es gibt die Seitenströme der Lebensmittelindustrie, auch direkt gesagt Abfälle, die normal nicht gegessen werden, wie Kartoffelschalen etc. Und die kannst du dann direkt vor Ort in einen Bioreaktor packen, mit Mycelium vermengen und dadurch entstehen für uns neue, gut schmeckende Nahrungsmittel. Ne? Und das sind die Themen der Zukunft, die einen antreiben. Und Fakt ist, ne, auch wenn jetzt Beyond Meat natürlich die Bewertung mal normalisiert wurde, es ist ein Milliardenmarkt, der immer noch mit Double Digits wächst.
Ja, Mycelium, ganz spannend. Ne? Das sind ja Pilzkulturen eigentlich, ne? die proteinreich sind und aus denen man, die sehr formbar sind. Ganz interessante Proteinquelle. Ganz viele Dinge sind da drin in deiner Antwort. Lass uns mal auf ein oder zwei Themen doppelklicken. Du hast eben gesagt, dass auch die Kriterien sich verändern, vielleicht ein bisschen tighter geworden sind, ein bisschen stärker, ja, ein bisschen höhere Anforderungen, die ihr setzt. Wie drückt sich das aus, wenn du jetzt mit Startups sprichst? Ich kann mir vorstellen, dass vor 2 Jahren konnten sich viele Startups gar nicht retten vor Geld. Ja, da wurde vieles finanziert. Es war wahnsinnig viel Geld im Markt, ja. Und man muss auch sagen, die Zahl, die ich eben genannt habe, dass 50% weniger in Startups investiert ist, ist auch, weil es so einen enormen Anstieg gab im Jahr 2021. Ja, das muss man dazu sagen. Aber in den persönlichen Gesprächen mit den Startups, wenn ihr dann auf die schaut und sagt, sollen wir das unseren Clubmitgliedern, unseren Angel-Clubmitgliedern vorschlagen? Was hat sich da irgendwas verschoben? Also ist da auch ein anderes Auftreten der Gründer zu spüren? Ja, vielleicht ein bisschen, ich leg dir jetzt mal ein paar Worte im Mund, vielleicht ein bisschen demütiger, vielleicht nicht ganz so bullish, ja, auf den Themen? Oder ist es eigentlich gleich geblieben? Wie nimmst du das wahr?
Naja, was definitiv wahrzunehmen ist, ist, du kommst nicht mehr nur mit einer Idee. Also es kommen nicht mehr die Teams von namhaften Business-Universitäten, da haben wir ein Pitch-Deck dabei und verkaufen dir eine Idee. Das funktioniert aktuell nicht mehr und das ist aus meiner Sicht auch gut so. Wir mit Better Ventures waren schon immer kritisch. Ne? Wir haben von Anfang an einen extrem klaren Due Diligence-Prozess auch eingezogen. Mit dem ersten Schritt ist es überhaupt Impact. Ne? Ist das Problem groß? Gehen die an die Ursache? Mit dem zweiten Aspekt Team. Wir machen da sogar Persönlichkeitsprofile, ne? Und gucken, passt das Team und das Gründerskillset auch wirklich zu dem Geschäftsmodell? Das heißt, wir sind weiterhin hart. Was sich bei uns eher verändert hat, sind die Prioritäten. Also das Coole ist, dass wir als Impact Angel Club mit Better Ventures komplett agil sind. Ich liebe das. Na, weil den Fund, den raised du ja für einen sehr klaren Fokus. Und wir können uns komplett nach euren Interessen richten. Ne? Das heißt, wir fragen mindestens halbjährlich ab, was sind die Felder, die aktuell wichtig sind. Wir haben auch Masterminds aus allen Industrien, um zu gucken, okay, in den letzten Jahren wurde jetzt zum Beispiel in Delivery investiert, aber was sind jetzt die Themen, die unterstützt werden und gleichzeitig aber auch ein attraktives Feld sind? Das heißt, da hat sich bei uns nichts mehr verändert und was mir besonders wichtig ist, ist die Augenhöhe. Also wir haben Better Ventures damals gegründet für Gründer, deswegen ist auch der erste Wert, den wir haben, Founders First. Und wir sind schon immer und werden es auch weiterhin, na, auch selber humble auftreten und gemeinsam sprechen, ne? Was ist Passion, was ist Ziel, wie realistisch ist es, was sind eure größten Herausforderungen und da sehr offen drüber sprechen, um ein guter Partner zu sein.
Das hört sich gut an. Ja, man hört ja immer wieder, dass Konditionen für Kapitalaufnahme sich für Startups jetzt auch verändern, ja, also dass Liquiditätspräferenzen, also das, was passiert eigentlich, wenn man einen Exit hat, wenn man das ganze Ding verkauft, wer kriegt eigentlich Geld, ja, da sind ganz, hört man immer von neuen Spielregeln. Da
kann ich dir auch die schlimmsten Geschichten erzählen.
Ja, also, weil das ist das richtige Vorbild.
Mein Herz blutet, weil ich selber Gründerin bin und es gibt tatsächlich fiese Geschichten. Also eines, es gibt Felder, die kategorisch verlieren, wo der Gründer gar nichts dafür kann, sondern es ist gerade so diese klassischen Consumer-Produkte, die vor Ukraine einfach ganz schnell zu einer hohen Bewertung Geld geraced haben, haben komplett verloren aus meiner Sicht. Und das andere, es gibt auch wirklich nicht nette Investoren, Investorinnen da draußen, die die Zeit jetzt ausnutzen, ne? Und sagen, sie investieren und dann nochmal kurz vor Notar auch auf die Bewertung drücken. Und ich finde, das sind Themen, die kann man besser machen.
Ja. Lass uns, ich will unbedingt auch über dich sprechen, Tina, denn ich finde, du bist eine ganz super interessante Person auch persönlich. Du bist nämlich auch Investorin des Jahres geworden, jetzt vor kurzem erst, ja, vom Deutschen Startup-Verband. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Auszeichnung. Es gibt viele Investoren, du bist Investorin des Jahres. Was war denn dein letztes Investment und warum hast du investiert?
Ich kann dir unsere zwei aktuellen Investments erzählen. Also wir haben inzwischen eine sehr hohe Frequenz. Und das erste ist ein Logistik-SaaS-Unternehmen. Ne? Und die Lieferketten haben einen riesen Fußabdruck. Und SaaS ist immer eine Möglichkeit, um die Effizienz zu sehr weit hochzuheben und CO2 einzusparen. Ne? Das heißt, du kannst auch das Geile an diesen Geschäftsmodellen, du hast auch den messbaren Impact. Ne? Also es wird von Anfang an in der Software festgehalten, was hat sich verändert. Da haben wir rein investiert und auch ganz, ganz spannend gerade mal was ganz anderes, nämlich ein AdTech-Thema, eine künstliche Intelligenz basierte Mathe-App. Und warum haben wir da rein investiert?
Ach, Education.
Genau, Tech, ja. Also Education. Und warum ist das so spannend? Weil jedes Team ist von alleine, also aus eigener Kraft sehr weit geschafft hat. Das ist immer mega, weil du merkst, da ist ein Markt da, da sind Kunden da. Wie man so schön sagt, eine gute Traction auf die Strecke gebracht. Und ein sehr starkes cross-funktionales Team, ne? Also mit Business, Tech verbunden, sodass sie auch selber noch sehr weit kommen. Und nachdem ich ja selber zwei Kinder habe, du auch, und weiß, was am deutschen Schulsystem so alles fehlt, freue ich mich, ne? Also wenn meine Kinder neue Lösungen, digitale Lösungen vor allem auch kriegen, an denen sie Spaß haben, weil du lernst am besten im Leben, wenn es dir Spaß macht.
Ja, das ist ein tolles Invest, Tina. Mein erstes Startup war auch im Education-Tech-Bereich. Das war, wir haben Lego-Baukästen eigentlich für hergestellt, mit denen man aber echtes Programmieren lernen konnte. Man hat damit Keyboards gebaut oder Alarmanlagen oder so. Das war für Jugendliche. Und ich kann dir sagen, der Bedarf ist groß, aber was unser größtes Problem war es, in Schulen zu verkaufen. Ja, weil wir dachten eigentlich, wir können jetzt da, es gibt immer Informatik-AGs und die ganzen Bundesländer haben diese digitale Agenden und wir saßen auch überall, ja, in den ganzen Kultusministern, eigentlich ja von vielen Kultusministern in Deutschland. Und es ist aber wahnsinnig schwierig, diese föderale, also Politik zu meistern und da irgendwie auch ein Go zu kriegen. Und am Ende braucht man dann doch Schulleiter.
Es ist ein Graus.
Was gut funktioniert hat, war, ja, es ist wirklich, weil es eigentlich, ich glaube, es braucht auch ein paar Private. Wir haben es auch subventioniert und alles, ja. Also das war ein schönes Produkt für die Schule, aber es war der Prozess, also die sogenannten Sales Cycles, ne, wie lange brauche ich, um einen Verkauf zu machen, die waren schon recht hoch. Wir haben dann relativ schnell auf ein Direct-to-Consumer-Modell geswitcht und das funktioniert dann, ich glaube, so ist die, da gibt es ja auch Anton zum Beispiel, ist eine tolle Lern-App, glaube ich.
Genau, die wird genutzt, inzwischen sogar auch in Schulen. Das
ist, glaube ich, auch ein Startup, was ganz gut. Ja. Echt? Ach, schau mal, ja, sehr gut. Ja,
ja, also dann warst du Pionier,
ich
weiß nicht,
also, ne? Ich bin immer gespannt. Ja, also so würde ich mich jetzt nicht, war ich vielleicht ein Optimist, ja, aber vielleicht ein ganz, ganz früher Pionier. Was ich immer spannend finde, ist, wie viel sind eigentlich Menschen bereit, für die Bildung auszugeben? Und da ist so ein bisschen mein Bauchgefühl, aber das basiert auch auf gar nichts, dass es in anderen Ländern vielleicht noch ein Tick höher ist als in Deutschland, ja, also in die Masse zu investieren.
Das ist richtig,
aber meine Erfahrung ist auch jetzt fast 5 bis 10 Jahre her.
Wir sind verwöhnt in Deutschland, die freie Bildung.
Ja. Ja, cool. Tolles Investment. Und das zeigt auch, dass ihr bei Better Ventures ja nicht nur in klimapositive Sachen investiert, sondern dass Impact ja auch breiter definiert sein werden kann. Und dann habe ich noch eine andere Sache gesehen. Auf deinem LinkedIn-Profil hast du einen Hintergrund und da steht ein Spruch drauf von Helen Mirren, glaube ich. Und das, der Spruch geht, you write your life story by the decisions you make. Also du schreibst deine Lebensgeschichte durch die Entscheidungen, die du machst. Was bedeutet dieser Satz für dich?
Erstens, es passt bestens zu Investoren, weil wir treffen wahnsinnig wichtige Entscheidungen. Und wenn wir da vorne Fehler machen, dann ist es so, dann ist dieses Startup in unserem Portfolio. Ne? Also es ist ja mehr, fast noch eine engere Verzahnung als eine Ehe, die man nicht so schnell trennen kann, wenn man Teil einer Reise beim Startup ist. Und das Zweite ist für mich, ich glaube, ich habe mein Leben lang schon immer sehr bewusst die nächsten Schritte mir gemacht. Ne? Und warum mache ich etwas? Und ich liebe Helen Mirren. Die hat viele gute Zitate, ist eine schlaue Frau. Und das verkörpert mich durch und durch. Ne? Also starkes Bewusstsein vorab überlegen, was mache ich? Sei es jetzt im Business, Fokus, Fokus, Fokus. Oder auch im Privaten. Ne? Also was für ein Leben wollen wir führen?
Was war denn, wenn du mal, weil du hast ja viele Dinge gemacht, bis du jetzt zur Investorin oder Gründerin bist, du bist ja auch eigentlich eine Gründerin und Investorin, aber du hast ja auch viel in Startups gearbeitet, auch in größeren Companies, Friendscout, Kartenmacherei und andere. Was war denn für dich, wenn du jetzt mal auf deine Karriere schaust, die wichtigste oder die Entscheidung, die du als die wichtigste in deiner Karriere betrachtest?
Die wichtigste. Es gibt so viele wichtige Einzelentscheidungen. Ich muss mich mal kurz überlegen lassen. Die wichtigste war, meinen Mann zu heiraten. den ich bei Bain in der Beratung damals kennengelernt habe. Und das vorweg, ne? Also ohne starkes Gerüst zu Hause kann man, es ist schwierig, so weit zu kommen. Ne? Also deswegen choose wisely, nicht nur bei Investments, sondern auch bei Partnern und im Freundeskreis. Das ist das, was mir Kraft gibt. Und sonst fängt es tatsächlich ganz vorne an. Ne? Also ich hatte schon immer diesen Wunsch, diese Welt zu erhalten. Kommt daher, dass ich als Kulturwirtin auch in Costa Rica mich um Schildkröten gekümmert habe. Und auch damals, vor zwei...
Das sind die, die dann immer die Eier legen, genau. Und dann sieht man in Naturdokus von David Attenborough, wie die dann da ins Wasser krabbeln.
Genau, also ich bin damals so im Alter von 23 nachts den Strand entlang, habe die Eier ausgegraben, sie in einen Eiergarten gebracht und dann beobachtet, wie sie wieder geschlüpft sind. Und gleichzeitig war es damals schon der heißeste Sommer, den es je gegeben hat. Und einige dieser Schildkröten sind auch verkocht. Also total krass. Und ich so,
Ei.
Und ich so, okay, Treibhausgase etc. Ja. Und ich wollte damals schon zum Wildlife Fund. Und es gab aber noch kein Xing etc. oder LinkedIn. Und da stand 10 Jahre Berufserfahrung als Anforderung. Und ich so, shit, habe ich noch nicht. Und es stand in der zweiten Zeile Managementberatung. Und deswegen gerade für den Weg, den ich gegangen bin, war das definitiv ein guter Schritt, damals zu Bain & Company zu gehen, weil das war die Grundlage. Und die zweite wichtige Entscheidung war dann, da auch wieder rauszugehen, um das reale Leben kennenzulernen. Ne? Und habe vor allem in Startups und Scale-Ups gearbeitet. Und manchmal habe ich den roten Faden nicht gesehen, ne? Aber jetzt ist es ein sehr stabiles Muster. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die ich brauche, um eine gute Investorin, auch eine Partnerin für die Gründerteams zu sein.
Was ist denn im Rückblick der rote Faden, den du jetzt auf die Zeit nach Bain legst?
Make this world a better world. Ne? Also das war schon immer in mir drin, auch nebenher. Ich habe immer freiwillige Projekte gemacht, insbesondere für Tiere in Afrika, Nashörner etc. Ne? Also das war schon immer mir ganz besonders wichtig, mit der Zeit, die ich habe auf dem Planeten, einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen.
Ein ganz kurzer Werbebreak. Dieser Podcast hat nur ein Ziel. Wir wollen dir die Inspiration für deinen nächsten Side-Hustle oder dein nächstes Startup geben. Auf digitaloptimisten.de haben wir jetzt die perfekte Datenbank für dich aufgebaut, in der wir alle Geschäftsideen, die wir hier im Podcast besprechen, ganz detailliert aufbereiten und runterschreiben. Und das Beste ist, wir haben auch ein einminütiges Quiz, das dir die perfekt auf dich zugeschnittene Geschäftsidee liefert. Schau vorbei auf digitaleoptimisten.de/quiz, mach das einminütige Quiz und finde die Startup-Idee oder Side-Hustle-Idee, die perfekt zu dir passt. Das war die Werbung, zurück zum Gespräch.
Ihr schreibt auf eurer Website, dass ihr der stärkste frühphasige Impact-Investor Europas werden wollt. Das ist das Ziel.
Yes. Ja?
Das ist ja ein tolles Ziel. Ja? Also das heißt, kann das ja in mehrere, kann es ja abschichten so ein bisschen. Also ihr wollt die besten Deals sehen, überhaupt im Dealflow, im sogenannten Dealflow zu sehen, ne, wo dann halt Startups dann sagen, hey, ich würde gerne mich von euch finanzieren lassen. Dann auch da reinkommen. Manche sind ja sehr umkämpft, ne, sehr kompetitiv, manche Runden. Und dann halt auch wahrscheinlich auch eine schöne finanzielle Upside und dann auch den Impact zu realisieren. Wann glaubst du, habt ihr das erreicht? Ich habe mich dann auch gefragt, wann weiß man ist der stärkste frühphasige Impact-Investor Europas? Wie sind da eure Gedanken?
Das Spannende ist, ich setze sogar noch mal einen drauf. Ne? Wir wollen nicht nur Investor sein, vor allem das stärkste Startup im Ökosystem für Impact-Teams. Also ein ganzes Ökosystem. Und da gehören nicht nur Investoren dazu. Und meiner Meinung nach ist auch das der Grund, warum ich diesen Award gewonnen habe, weil wir Sachen anders machen. Ne? Wir sind kein weiterer Fund, sondern wir fokussieren uns auf die Menschen und das Wissen, das da ist. Wir sind ein Netzwerk, ne? Und da steckt so viel Energie drin. Und ich hatte einen Moment letztes Jahr, wo ich das Gefühl hatte, wir sind es schon. Ne? Und das war direkt...
Nehmen uns mal mit in den Moment. Warum hast du das gedacht? Als du auf der Bühne standst bei den German Startup Awards.
Das ist ein viel traurigerer Moment. Direkt mit dem Ausbruch oder Angriff von Russland auf die Ukraine. Das war ja, glaube ich, ein Donnerstag. Und am Montag früh, 8.30 Uhr, haben wir unser Netzwerk zusammengesammelt. Alles Unternehmerinnen, Unternehmer und Macherinnen. Und überlegt, gebrainstormt, was können wir tun? Und das war einfach geil. Ne? Du hast gesehen, wie viel Kraft in so vielen Menschen drinsteckt. Und ne, also innerhalb von einer Woche sind Everdrop, Happy Brush, Lilly Duo mit Gütern an die Grenze gefahren. Es wurde eine ganz neue Stiftung aufgesetzt, Allianz for Ukraine. Wir hatten so eine lange Liste und wir haben einfach gemacht. Ne? Also dieses Machertum. Und da habe ich gemerkt, okay, it's already happening, es passiert schon. Gleichzeitig, ne, also weißt selber, wir sind ambitioniert, wir stehen auch noch erstmal im ersten Basislager von Mount Everest und haben noch eine große Reise vor uns. Also am Ende, wie kann man es bemessen? Ne? Also wie viel Angels haben wir? Wobei wir da nicht auf Anzahl gehen, sondern auf Wertigkeit. Ne? Also sind es erfahrene Unternehmer, Unternehmerinnen, die schon mal Unternehmen aufgebaut haben oder geführt haben und die Werte vertreten und auch auf Augenhöhe mit den Startups zusammenarbeiten. Ne? Und wir sind ein Club an Angels, die Kapital geben, aber vor allem auch ihre Erfahrung einbringen, wenn notwendig. Und das ist total geil. Und dann ist natürlich Anzahl Startups. Aber ich sehe auch, wie schnell wir skalieren. Ne? Wir machen dieses Jahr mehr Investments als letztes. Wir haben Better Venture so aufgebaut, dass wir auch digital werden. Also in diesem Netzwerk steckt so viel Mehrwert. Und ich habe ja, wie du gesagt hast, selber eine Online-Dating-Plattform aufgebaut. Startup-Investor ist auch eine Art von Dating. Da können wir noch so viel rausziehen an, okay, was braucht Alex gerade? Tina hat's, ne? Also sprecht mal miteinander und das alles tech-driven. Es wird noch spannend und cool.
Kannst du dir auch vorstellen, sowas auch auf andere Bereiche zu übertragen? Oder ist das Impact, sagen wir mal, du machst ja einen sehr überzeugten Eindruck, ne? Das ist ja, also du, es ist, ich nehme dir, es ist ja sehr glaubwürdig, dass dir das sehr wichtig ist am Herzen, dass du diesen Impact-Aspekt hast. Aber könntest du dir auch vorstellen, dass perspektivisch auch Better Ventures auch zu erweitern und da noch weitere Layer draufzusetzen und auch noch mehr Investoren, mehr Startups und dann, weißt du, dieses Ökosystem dann noch wertiger zu machen.
Ich bin eine ehemalige Beraterin, also wir haben jetzt schon eine Spinne aufgezeichnet, was alles unsere Wachstumshebel sind. Ne? Und du hast ganz unterschiedliche Dimensionen. Du hast Kanäle, du hast Industrien, die du bedienst, Asset-Klassen, Arten von Investoren. Ne? Wir sind ja gerade sehr, sehr eingeschränkt auf Unternehmer, Unternehmerinnen. Also wir lassen auch gerade niemanden anders zu, weil wir sagen, okay, das sind ja die Angels, die wir brauchen für die Startups, damit sie schnell skalieren können. Und es gibt gleichzeitig ganz andere tolle Personen, die wir auch mit reinholen wollen, aber dann mit neuen Formaten, wie zum Beispiel ein Co-Investment Fund. Also da haben wir definitiv noch viel vor.
Ja, ist auch spannend zu hören, dass ihr in diesem Jahr mehr Investments macht als noch im letzten Jahr. Weil das ist ja in der Tat, also ich habe mir noch ein paar andere Zahlen rausgesucht. Im Q2 2023 wurden weltweit 4.000 Seed-Deals, also Seed-Deals ganz frühphasige Investments. Letztes Jahr waren es noch 50% mehr, also 6.000. Also die Zahl, man sieht auch, dass dieser, man sagt ja häufig, wenn man mit anderen Investoren spricht, der frühphasige Markt ist total stabil, ja, und mag vielleicht auch von den Bewertungen sein, aber immerhin sieht man auch, zumindest die Zahl, die ich gefunden habe, dass da auch ein bisschen Druck reingeht. Aber das ist spannend, dass ihr da weiterhin investiert und dass ihr vor allem auch die Startups seht. Die ist denn die Qualität der Startups eine andere geworden? Weil einige, du hast es ja auch eben gesagt, Krisenphasen sind Phasen von Chancen, auch für Investments. Dann sagt natürlich jeder, Google wurde im Dotcom-Crash groß, Airbnb in der Finanzkrise und so weiter. Das hat man jetzt vielleicht ein, zwei Mal schon gehört. Und die grundlegende These ist ja, okay, die es noch machen, also eigentlich ist ja ein perfekter Sturm, ne? Denn Google, Meta, alle haben irgendwie Leute entlassen. Die denken sich, was mache ich jetzt? Okay, dann gründe ich mal selber was und versuche das nächste Airbnb zu bauen. Also siehst du in eurem Dealflow, die Startups, die bei euch reinkommen, einen Shift, vielleicht erfahrenere Gründer oder weiß ich nicht, vielleicht weniger dafür irgendwie, ja, bessere Gründer mit vielleicht ex ante höheren Erfolgsaussichten?
Also erstens, ich glaube, das Coole ist, wenn man in die Vergangenheit schaut und du siehst immer in Krisenphasen auch eine erhöhte Gründungsaktivität. Also das heißt, Krisenzeiten sind Gründerzeiten. Was sehe ich jetzt bei uns? Ich sehe auch, also das schreibe ich aber gar nicht der Krise zu, sondern einem erhöhten Bewusstsein, wir sehen stärkere Teams. Also allein in unserem Angel-Netzwerk gibt es auch ganz viele erfahrene Unternehmer oder Unternehmerinnen, die sich neu gefunden haben, auch innerhalb des Clubs und ein neues Unternehmen aufbauen. Und natürlich gab es in der Vergangenheit weniger Geschäftsmodelle, die Impact und Return vereint haben. Aber natürlich jetzt, ne, wenn du schon alles erreicht hast im Leben, und du hast aber nochmal 60 Jahre vor dir und du bist einfach so, du hast es in der DNA, wieder was zu bauen. Dann kenne ich ganz viele, die jetzt beim zweiten oder dritten Mal sagen, so, und jetzt was positiven Mehrwert stiftet. Ne? Also schau dir Christian Vollmann an, der sich zusammengetan hat für nachhaltige Energie, ne? Oder nachhaltigen Treibstoff mit einem echten Techie. Das sind die Teams, die Magie schaffen. Ne? Also erfahrene Leute, die wissen, wie man ein Unternehmen aufbaut und das dann verbinden mit Experten für Themen. Und da sehe ich zum Glück immer mehr. Und lustige Anekdote noch, auch weil du gesagt hast, von, ne, wie erweitern wir? Impact bleibt, Punkt. Ne? Impact plus Return. Wir haben da einen ganz klaren Fokus.
Das ist die DNA, ja.
Trotzdem, ne, also vor 3 Jahren noch, als wir gestartet sind mit Better Ventures, stand schon noch zur Diskussion, ne, also worauf committen wir uns jetzt, machen wir 70% Impact, ne? Also mindestens 70% Impact mit unserem Netzwerk. Jetzt steht aber in unserer URL www.betterventures.io und IO steht in dem Fall für Impact Only. Und damals haben wir eine harte Diskussion geführt und auch wir selber so wie ein Lean Startup geguckt, was sind die riskantesten Annahmen. Ne? Die riskanteste Annahme Nummer 1 war, gibt es überhaupt genug Impact-Teams, die stark genug sind, in die wir investieren wollen. Und da haben aber auch die Zahlen, Daten, Fakten. Also Ernst & Young macht jährlich so eine Umfrage an den bestfinanzierten Startups. Der Anteil der Impact-Startups hat über die Jahre sich verdoppelt, ne, also im letzten Jahrzehnt. Und wir merken es auch an unserem Dealflow. Wir haben so im Schnitt 150 Bewerbungen pro Monat. Ne, und wir gucken dann auch immer, ist es Impact oder nicht, sind bei 70% Impact-Anteil. Und wir kuratieren dann sehr, sehr stark. Also wir gucken hart auf die Fakten und auf die Fähigkeiten des Teams und stellen dann so 2 bis 4 Investments oder Investmentmöglichkeiten pro Woche vor.
Mhm. Cool, super. Ja, Wahnsinn, Tina. Tolle Geschichte. Lass uns, du weißt, dieser Podcast, es geht auch noch um das Thema Geschäftsideen. Ja, das ist so ein bisschen der Hook, der Wurm an der Angel. Und ich weiß, dass du auch 1 oder 2 Ideen mitgebracht hast. Möchtest du mal die erste mit mir teilen?
Ich fange mal mit der lustigsten an. Nämlich habe ich eine sehr geniale gut. Idee mal vor ein paar Jahren nachts gehabt. Also ich hatte ja schon immer dieses, also mir auf die Fahne geschrieben, ich will wieder gründen und diesmal mit positivem Mehrwert für den Planeten. Da habe ich schon lange überlegt, ne? Und dann immer nachts kam mir die Idee so, wir brauchen einen digitalen Flohmarkt. Dann habe ich mir schon genau ausgemalt, wie der aussieht etc. Quasi das Business Model im Kopf runtergerattert etc. und wie man das aufziehen kann. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, es gibt ja eBay.
Moment mal.
Okay, Laken war okay, das habe ich dann runter. Und Kleiderkreisel natürlich auch, ne? Das habe ich dann wieder von der Liste gestrichen.
Ja, stimmt. Wobei, Tina, wenn ich da kurz was sagen darf, was ich immer spannend finde, bei eBay, ich meine, das wurde ja auch, das ist ja sozusagen das Kaufhaus, ne? Wie damals Karstadt. Da gab es irgendwie alles. Und es gibt ja jetzt auch neben Karstadt ganz viele, speziell gibt es den Sneakerladen, dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, den Hutladen oder was weiß ich. Und ein bisschen so ist es ja auch bei eBay, ne? Dass man das auch vertikalisiert. Es gibt Etsy zum Beispiel für selbstgemachte Sachen. Kleiderkreisel oder sowas, ist jetzt ein bisschen anderes Konzept, aber sagen wir einfach mal der Einfachheit halber, ein bisschen für Kleidung. Vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Vertical, also eine Vertikalisierung von eBay, die auf Impact geht. Aber da reicht jetzt meine Fantasie auch nicht. Banal finde ich.
Tech zum Beispiel, also Refurb, das ist ein ganz tolles Gründerteam aus Österreich, ne? Also die bestehende Computer, Hardware etc. refurbischen und du das nutzen kannst, das ist geil. Aber lass uns zur nächsten Geschäftsidee gehen. Du hast ja gelernt, ne? Ich habe ein Herz für Natur und Tiere und liebe die Investments, die wir in Wälder gemacht haben. Also wir haben zum Beispiel in Skyseed und Ocell investiert. Skyseed ist eine Drohne, die Bäume pflanzt. Ocell ist eine künstliche Intelligenz, die Wälder analysiert. Und nicht nur Klima ist ein Problem, sondern auch der Verlust an Biodiversität. Das liegt, also merkst du, ne? Also ich war in Botswana, habe mich um Nashörner und Wildhunde gekümmert. Und eine Software verbinden mit Biodiversitätsanalyse, das wäre mein Ding. Ne? Also wenn ich jetzt nicht Better Ventures machen würde, ist das ein Thema, wo ich auch Startups sehe, immer mehr, ne? Die Daten verwenden, um die Welt zu analysieren und es gibt einen Markt dafür und einen zahlenden Kunden und da würde ich reingehen.
Das ist spannend. Ja, das ist ja spannend. Also lass mich das mal verstehen. Also Ocell, das ist, glaube ich, echt ein spannendes Startup, die, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, die analysieren Baumbestand im Wald, Höhe des Baums für Förster, oder? Ne? Und dann kann man dann vielleicht sogar auch sagen, wie gesund ist der Baum
oder
wie
alt ist der Baum, wie hoch ist der Baum. Und vor allem, wie viel CO2 kann er binden für dich. Und dann geht es noch einen Schritt weiter, dann hast du akkurate Carbon Credits.
Schlau. Stimmt.
Also dann hast du wirkliche Daten, die sinnvoll sind und kannst den einzelnen Waldbesitzer unterstützen, neue Einkommensströme durch CO2-Handel, Zertifikathandel einzubringen.
Das ist spannend. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Klim, das Startup, KLIM, die machen was Ähnliches für die regenerative Landwirtschaft. Aber da bin ich nicht ganz sicher. Die haben auch irgendeinen Spin hinten raus mit den Carbon Credits.
Kann ich bestätigen.
Und du willst
das? Bestätigen, ne? Also über die haben wir mal im Startup Insider Daily gesprochen. Und die helfen einerseits Landwirten, sich umzustellen. Aber natürlich ist auch, je nachdem, was du machst, kann es eine CO2-Bindung sein. Und das kann auch messbar gemacht werden, digital.
Okay, und das ist jetzt für Biodiversität. Also Biodiversität, es gab doch mal eine große Studie, ich glaube, die kam sogar aus Deutschland, da wo festgestellt wurde, dass wir viel weniger Insekten haben. Und ich bin neulich mal über die Autobahn gefahren und das ist jetzt völlig anekdotisch. Ja, da habe ich mich noch gewundert. Das habe ich gedacht, Mensch, als ich früher als Kind über die Autobahn gefahren bin, da war die Windschutzscheibe von meinem Vater voll mit Mücken. Und ist jetzt völlig anekdotisch. Ja? Ich weiß nicht, ob das irgendeine Validität hat. Und heute, gefühlt zumindest, ist das nicht mehr so. Und was macht dann diese Software für Biodiversität? Also fliegt die dann über eine Drohne durch den Planeten und misst dann Lifeforms?
Wahrscheinlich wäre es eher ein Leichtflugzeug, ne? Also um größere Strecken abzubilden. Und um etwas zu schützen, brauchst du ja erstmal eine Bestandsaufnahme. Ne? Also brauchst Transparenz und auch Biodiversität kann man handelbar machen. Ne? Also das Natur hat einen Wert für uns als Gesellschaft. Ich habe mal vor 2 Jahren über Dapper Labs berichtet. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sind ein Unternehmen aus den USA. Die machen non-fundable Tokens für zum Beispiel Basketballwürfe. Also es ist quasi eine Online-Trading-Plattform für so Aufnahmen, die dir in eine Box verpackt werden. Na, und da laufen täglich Millionen drüber. Und ich frage mich, okay, was machen wir als Menschen? Also ich weiß, wir hatten auch als Kinder diese Sammelkarten. Aber wie kann ein Basketballwurf so viel Geld wert sein? Und du kannst natürlich auch
Basketballwurf
Tiger tradable machen. Ne? Also was willst du eigentlich wirklich besitzen als Mensch? Vor allem sicherstellen, dass das dann erhalten wird. Und inzwischen gibt es ja auch schon Länder, die viel Geld erhalten, dass sie Regenwald nicht abholzen, weil wir brauchen den als Menschheit, ne? als die Lunge der Erde. Mhm. Da hätte ich total Bock drauf. Ne? Also du hast ein Flugzeug, das fliegt, du hast einen Bestand, du weißt, wie viel da ist, du kannst es besser schützen. Und auch tradable machen. Gleichzeitig aber die Gefahr, ich habe mal in einem Nashorn-Projekt gearbeitet, wirklich so im Busch in Botswana. Und das Geile war, ich saß da aber wie ein Berater mit meinem Computer und hatte Nashorn-Daten. Also die Entwicklung der Population, Breitmaul versus Spitzmaul, Männer versus Frauen. Und habe so geguckt, wie ist der Erfolg der Ansiedelung im Okavango-Delta gewesen. Und ich war mir dessen bewusst, dass es die teuersten Daten waren, die ich je auf dem Computer hatte. Also im Sinne von Bilderei und Sensibilität von Daten. Ne? Also das heißt, da ist schon noch ein Fragezeichen, wie gehst du dann mit dieser Verantwortung und der Macht, die du hast, durch die Daten auch um und wie schützt du die? Das ist viel wichtiger als DSGVO.
Denn jedes Wissen über den Standort von einem weißen Nashorn.
Du hattest die GPS-Daten.
Und jetzt in deinem, weil du bringst ja auch die Blockchain in den Gedanken rein, ist das dann also der Gedanke, anstatt dass ich dann eine Sammelkarte von LeBron James handel ich dann sozusagen ein Schmetterling oder das Nashorn oder ich beschütze. Es gibt ja so Modelle, ja, dass man so Paten ist oder so und das ist dann die Idee von diesem.
Ist der Pate noch eins weiter getrieben.
Ist es eigentlich, ist das eigentlich so ein Killer-Use-Case für das Thema Blockchain? Weil ich frage mich die ganze Zeit, Blockchain, NFT, Krypto, das ist ja gerade ziemlich, das ist ja, da geht jetzt nicht so viel Venture-Geld rein. Ja, das scheint so ein bisschen ausgeträumt. Danach kam das Metaverse und jetzt ist halt AI in aller Munde. Aber glaubst du noch an Blockchain oder ist das auch für dich als Investorin, ist das weiterhin spannend? Vielleicht gerade in so einer Phase, wo der Hype weggeht und man so ins Valley of Realization kommt oder so und dann überlegt, okay, was sind eigentlich
also ich will jetzt nicht einfach nur in ein Blockchain-Thema investieren, weil Blockchain draufsteht. Also es war ja lange wie so ein Stempel, den man drauf gemacht hat, um eine höhere Bewertung abzurufen.
Jetzt AI, ne? Eigentlich ist es noch das Gleiche, jetzt nur AI. Ja, gut, stimmt.
Genau, also deswegen nicht einfach so, aber es gibt ja immer geile Anwendungsfälle. Ne? Also aus den verrücktesten Ideen entstehen die besten Use Cases. Und deswegen künstliche Intelligenz, ne, auch gerade im Gesundheitsbereich, macht total Sinn. Also ist eher die Frage für mich immer, wo ist die Anwendung von der Blockchain sinnvoll? Und gerade in Datenmodellen, ne? Value Chain Transparenz etc. Gibt es ganz tolle Anwendungsfälle, die sowohl ein Geschäftsmodell als auch den passenden Impact dann haben.
Alright, dann haben wir die Software oder die handelbaren Biodiversity-Tiere. Ja, das ist eine, und ich meine, du hattest auch sogar noch eine dritte Idee.
Oh ja, die dritte, da arbeite ich ja dran. ich habe zusammen mit Christoph Wien und Cedric Duvinage Better Ventures gegründet. Und
stimmt.
Vor 2018, also noch als ich mit skaliert habe in der Kartmacherei, ein ganz tolles Unternehmen. Also ich habe von 10 auf über 60 Millionen in unterschiedlichsten Rollen das Unternehmen mit aufgebaut. Hatte einen Führungsjob in Teilzeit, wo wir ganz tolle Dinge gemacht haben mit New Work etc. Tollen Arbeitsplatz gebaut. Und trotzdem war ich so alle 4 Monate ein bisschen restless. Ne? Weil ich wusste, okay, eigentlich, Tina, wolltest du doch mal sowas mit richtig Impact machen. Und damals hatte ich ganz tolle Fragen gefunden von einem Autor, David Randall. Das Buch heißt Freak Factor. Und diese Fragen haben Freak Factor, wichtige Empfehlung.
Das verlinke ich mal, ja.
Geiles Buch. Mhm. Fängt auch bei Seite 70 an. Also es macht Spaß, es zu lesen. Und das Wichtigste aber, der hat ganz tolle Fragen gehabt, die überhaupt nichts mit dem Beruf zu tun haben. Also what are you addicted to? What can't you live without? Noch ein paar weitere Fragen. Und am Ende stand, how can you build on your addiction and become the best? Und da stand dann bei mir, build a thriving network of eco-ventures. Also weit vor Better Ventures, wie es heute lebt und lebt. Und also ein florierendes Netzwerk aus Öko-Ventures. Und ich habe mir damals schon so eine Bucketlist geschrieben, wie komme ich denn jetzt dahin? Und ich wusste, okay, ich muss erst wieder gründen, damit ich auch selber das Kapital dann habe. Und dann, wenn ich mal reich bin, dann kann ich meinen Eco-Fund aufbauen. Und das wahnsinnige Glück, das ich hatte, ist, dass Better Ventures jetzt beides für mich ist. Ne? Ich mache beides gleichzeitig. Mhm. Wir haben Better Ventures gegründet in der Krise, in Corona-Zeiten. Mit diesem Wissen, so shit, draußen brennt die Hütte, Macher sind die Lösung und wir müssen sie beschleunigen und sind dann auch sehr lean rangegangen, also lean Startup. Wir hatten Business Model Canvas, um eben bewusst was für Gründer und Gründerinnen zu bauen, was nicht einfach nur ein weiterer Fund ist, sondern die frühe Phase in Europa beschleunigt. Also da sind wir wirklich so auf dem Reißbrett neu losgestartet und haben das gegründet und ausgegründet. Und ich bin jetzt jeden Tag dankbar, dass wir es gemacht haben. Ich hätte mir, glaube ich, gar nicht gewagt zu erträumen, wo wir jetzt schon nach so kurzer Zeit sind. Und gleichzeitig ist da noch ein Riesenberg vor uns, den wir hochklettern wollen, gemeinsam mit den Angels.
Ja, ist wirklich, also ich finde es wirklich toll, diesen Fund ja selber aufbaut, ne? Durch halt die Investoren. Also ein klassischer Venture Capital Fund, der geht dann zu Family Offices oder zur European Investment Fund oder weiß ich nicht, irgendwo hin und sammelt dann Geld ein und dann sagt er alle 2-3 Monate, wir haben ein neues Investment, ja, oder jeden Monat, und das wird das Geld sozusagen von diesen Limited Partnern eingezogen und dann investiert. Und ihr habt es ja tatsächlich ein bisschen anders gemacht, ne? Dadurch, dass ihr diese Business Angels sammelt, der so eine Club-Komponente, die soziale Komponente habt, und dass die Angels dann auch ihr eigenes Geld investieren, hast du ja wirklich eine interessante Form eines, es ist kein Fund, ja, aber natürlich tretet ihr so ein bisschen auf im Markt, ne, als gebündelter Fund eigentlich von Business Angels.
Eine Bewegung an Unternehmern.
Und da habe ich eine Frage, weil ich habe auch eine Geschäfts... Ja, genau, ja, schön, ja, eine Bewegung, genau. Ich habe nämlich auch eine Idee und die musst du jetzt mal kritisieren, denn ich habe mich schon lange gefragt, Deutschland zeichnet sich doch dadurch aus, ja, es gibt eine wachsende Gruppe an Unternehmerinnen und Unternehmern, die Erfolg haben, die auch finanziellen Erfolg haben und die jetzt als Business Angel auftreten oder vielleicht einen eigenen Venture Capital Fund aufmachen, also die das Geld jetzt wieder reinvestieren in das Startup-Ökosystem. Es gibt aber in Deutschland auch, und das macht Deutschland ja besonders, es gibt eine große Gruppe an Menschen, die sind nicht in Berlin oder in München, wie du, ja, oder irgendwie in Hamburg oder in Köln, wo auch immer, sondern die haben vielleicht einen Mittelständler gegründet, einen Hidden Champion. Wir haben so viele Hidden Champions in Deutschland, also erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer, die halt nicht in diesen hippen Tech-Startup-Bubbles agieren, sondern vielleicht irgendwie Lötkolben oder Schrauben wird, ja, hat irgendein Riesenimperium mit Schrauben aufgebaut. Also es gibt viele Leute, die auch sehr erfolgreich sind, aber die ein bisschen weiter weg sind von der Startup-Szene. Und wo ein Investment in Startups nicht das Natürlichste ist. Gleichzeitig glaube ich aber, dass ein Teil dieser Leute, dieser Mittelständler, auch ein Interesse haben, diese Asset-Klasse, das ist ja letztlich eine Anlageklasse Startups, ne? Das ist ja genau, als würde ich jetzt in die Börse investieren oder in Anleihen oder mein Geld einfach unter das Kopfkissen legen, ist ja auch ein Investment in Startups, ja auch eine Klasse von Investments, und da kann ich überlegen, ob ich da 50%, 3% oder was auch immer rein investiere. Und meine Idee ist, kann man nicht auch irgendwie, dass wir dann vielleicht, weiß nicht, ob das auch, aber es wäre so ein bisschen, ich gründe einfach so einen Club, der das Geld sammelt von diesen Mittelständlern und denen sagt, wisst ihr was, ich habe den Zugang zu dieser Startup-Szene und eigentlich so ein ähnliches Modell, ja, wie Better Ventures, vielleicht ein bisschen breiter, vielleicht muss es ein bisschen industriespezifischer sein, vielleicht muss es Maschinenbau sein, weil ich feststelle, dass die ganzen Hidden Champions alle Interesse haben an Maschinenbau, vielleicht auch mit Startups sprechen wollen, ja, mit einem Gründer, vielleicht auch coachen wollen, vielleicht gibt es auch so einen Aspekt. Das war eine Idee, die ich dir mal pitchen wollte, und du bist ja die perfekte Person in Deutschland, die das jetzt auseinandernehmen kann oder halt eben sagen kann, das ist eine gute Idee. Was sagst du zu der Idee?
Lass es uns zusammen machen. Das ist nämlich die perfekte Erweiterung zu Better Ventures. Also, trotzdem werde ich es dir natürlich noch auseinandernehmen. Also erstens bestätigt die Chancen. Ich bin stolz auf den deutschen Mittelstand. Wir haben da wirklich eine Schlagkraft. Auch das Buch Hidden Champions kann ich empfehlen.
Von Hermann Simon, gell? Gründer von Simon Kuchen Partners. Ja.
Toller Kerl. Fakt ist, da ist Wissen und da ist Kapital. Und das müssen wir mobilisieren, auch um Deutschland in die Zukunft zu führen. Na, und tatsächlich hatten wir auch in unserem Club, wir haben ja auch Mittelständler, also die selber ihre Unternehmen führen, als Angel dabei. Und da ist genau dieser Wunsch da, ne, dieses, okay, ich will auch in diese Asset-Klasse reingehen. Das Wichtigste ist aber, also starten wir wieder Founders First, ne, weil das ist die Zielgruppe. Als Investor willst du ja in die besten Teams investieren. Das heißt, du musst reinkommen. Und es gibt leider auch diese Stigmatisierung, teilweise nicht unbegründet, dass man Strategen, und tatsächlich sind es ja dann in dem Fall auch Unternehmen, dass man die nicht zu früh mit reinnehmen sollte. Warum? Weil sie vielleicht Startup nicht verstehen, weil sie mitbestimmen wollen, sehr hart. Also ich habe leider auch schon Startups gesehen, die kaputt gegangen sind dadurch, weil da eben zu sehr durchregiert wurde. Mit einem fehlenden Verständnis für die frühe Phase. Und deswegen ist die wichtigste Frage, also ich würde, bevor wir das gemeinsam auf die Strecke bringen, würde ich ganz viele Interviews machen. Explorative Interviews sowohl mit der Zielgruppe Mittelstand, also was wollen die, was für Probleme haben die eigentlich, ne? Zum Beispiel nicht reinkommen. Und also what are the pains and gains? Und das Gleiche dann aber auch nochmal mit Gründern. Ne? Also welche Erfahrungen haben sie mit dieser Zielgruppe, was brauchen sie eigentlich, was brauchen die Gründer? Und das Geile ist, genau das haben wir auch vor 3 Jahren sogar quantitativ erhoben, und das erste ist Zugang zur ersten Finanzierung, wahnsinnig schwierig, große Herausforderung, weil wir noch fragmentiert sind, genau deswegen diese Vereinigung an Business Angels, die wir jetzt gebaut haben. Und dann stehen aber auch dabei, ne, worauf fokussiere ich mich als Unternehmer, wie komme ich an die ersten Kunden, ich brauche Talent zum Wachsen, ne? Wie baue ich mein Team auf? Und genau da hat mir damals gesagt, ja geil, das können wir ja. Und am Ende der Mittelstand sind auch, das sind die Kunden, ne? Das sind die ersten Kunden. Also wir müssen dieses Stigma auflösen, weil da ist Potenzial da, und es hat aus meiner Sicht, ne, also mit einem klaren Betriebsmodell ist das machbar, wie zum Beispiel Better Ventures bereits hat, ne? Die Prozesse, das ist fast schon Blueprint. Gleichzeitig ist aber auch noch ganz viel Edukation und sicherstellen, dass es die richtigen Investments sind und die Startups dadurch auch wirklich beschleunigt sind. Ich freue mich drauf.
Ja, interessant.
Let's do it.
Ja, gut. Die Idee ist ja, dass wir hier gegenseitig Ideen pitchen, wo wir beide keine Zeit für haben, die wir aber gerne machen würden, wenn wir es hätten. Ich habe noch eine andere Idee gehabt, da hatte ich aber nicht ganz so viel Überzeugung drauf, aber vielleicht vertue ich mich auch. Man könnte das Ganze ja auch in die andere Richtung drehen, und das ist jetzt, da ist, glaube ich, Better Ventures dann nicht, also die Überschrift Better Ventures passt dann nicht mehr so gut. Aber ich glaube, ich fange mal so an. Ich glaube, es gibt aktuell einen seismischen Shift in der deutschen Unternehmerszene, weil nämlich der demografische Wandel einen enormen Druck auf Unternehmerinnen und Unternehmer ausübt, Nachfolger zu finden. Und häufig wollen diese Nachfolger, vielleicht aus einer jüngeren Generation, die wollen vielleicht nicht im Nordbayern oder in irgendwie im Franken oder in Niedersachsen eine Firma übernehmen, die vielleicht langweilige Sachen macht. Die wollen vielleicht eher im Ausland studieren oder irgendwas Hippes machen. Und ich glaube, das ist ein enormes Problem, was eigentlich nicht gelöst wird. Aber es ist auch eine unglaubliche unternehmerische Chance für Leute, die ja Unternehmen führen wollen. Also eigentlich den anderen Weg zu gehen. Also nicht Startups zu gründen, sondern bestehende Unternehmen zu übernehmen. Und vielleicht gibt es auch einen Markt für eine Gruppe von Menschen, die genau das wollen. Und man, ich nenne es jetzt mal irgendwie den
Nachfolgeübernahme.
Unternehmensnachfolgerclub oder so, wo man dann sagt, okay, ich übernehme das, ich bin eine Anlaufstelle für Unternehmer, die ausscheiden, die keinen Nachfolger haben. Ich wette das, also ich mache nur so ein Due Diligence auf den Teams und stelle das dann in meinem Netzwerk an euren Angel zusammen. Das wären dann die Nachfolger, ja, die dann sagen können, ah, das finde ich interessant, da würde ich reingehen. Vielleicht auch eine Idee, ja, für einen Hörer unseres
Podcasts. Jetzt habe ich erst mit einer Gründerin, erfolgreichen Gründerin aus Berlin gesprochen, die gerade überlegt, eine Nachfolge anzutreten, ne? Weil ein ganz tolles Unternehmen aus ihrem eigenen, glaube ich, Geburtsort keinen Nachfolger hat. Also it's a thing. Und auch da wieder, ne, Nadelöhr-Talent. Haben wir überhaupt ausreichend dieses Management-Talent? Und tatsächlich wird das auch von US-Investoren gerade noch in Europa kritisiert. Also wir werden immer stärker im Startup-Ökosystem, brauchen aber auch die Talente, die dann das managen. Und gleichzeitig kann ich aber auch wieder optimistisch Hoffnung machen. Ne, auch in unserem Club kenne ich ganz viele tolle Persönlichkeiten, die es geschafft haben, auch in der Familie die Übernahme anzutreten. Also zum Beispiel Fiege, Wepa, ist bewundernswert. Also wenn da dieses Unternehmergehen da ist und die Lust, kann ich nur ermutigen, das auch auszuprobieren.
Toll, super. Lass uns das als Schlusswort nehmen, Tina. Besser wird es, glaube ich, nicht. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen über eine ganze Stunde. Wir haben über viel geredet, über Klimainvestments, ja, über deine Person, deinen Weg und natürlich, welche Vorstellungen du hast von Better Ventures und wie ihr das weiterentwickeln wollt. Ich wünsche dir viel Spaß und zur Transparenz. Ich bin auch ein Mitglied von Better Ventures, gell? Seit anderthalb Jahren und sehe auch, was ihr macht und finde das auch toll, was ihr da macht. Und vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir viel Erfolg.
Alex, danke dir. Das wünsche ich dir auch und genieß den Tag.
Alright, das war das Interview mit Tina. Wenn dir gefällt, was wir machen, dann findest du auf digitaloptimisten.de noch viel mehr und vor allem noch viel mehr Geschäftsideen, die du klauen kannst. Mich erreichst du unter alexander@digitaloptimisten.de. Nächste Folge kommt nächsten Montag, wie immer. Bis dann und bleib optimistisch.